Da war das jemand, der vor 5 Jahren zusammen mit der Tabitha auch bei uns in der Stadt mit OM einen Jahreseinsatz gemacht hat und den wir seit da kennen, der dann dort sich verliebt hat, eine Einheimische kennengelernt hat, die jetzt demnächst heiraten werden. Die gehen sonst nicht in die Gemeinde, wir gehen sonst nicht in die Gemeinde. An dem Sonntag haben wir uns da getroffen. War das ein Zufall? Und auch auf unserer Reise haben wir das mehrfach erlebt, dass wir genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort waren und genau die Leute getroffen haben, die sonst auch nicht da gewesen wären. Sind das alles Zufälle? Amerikanische Freunde von uns, amerikanische Christen nennen solche Begegnungen gerne Divine Appointments. Göttliche Begegnungen, göttliche Treffen. Die Bibel ist voll von solchen zufälligen Begegnungen, die von Gott eingefädelt werden. Und besonders in der Apostelgeschichte sehen wir das immer wieder. Und das auch in unserem heutigen Predigttext. Und den möchte ich lesen aus Apostelgeschichte 16, Verse 1 bis 15. Apostelgeschichte 16, 1 bis 15. Ich glaube, da kommt es, okay. Ja, ich lese nach der Luther-Übersetzung. Er kam auch nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war, und eines griechischen Vaters. Der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Ikonion. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen, und er nahm ihn und beschnitt ihn wegen der Juden, die in jener Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Als sie aber durch die Städte zogen, übergaben sie ihnen die Beschlüsse, die ihnen von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem, gefasst worden waren, damit sie sich daran hielten. Da wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und nahmen täglich zu an Zahl. Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi, das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu, der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Ich möchte diese Predigt unter die Überschrift stellen, bei Gott gibt es keine Zufälle, nur von ihm geführte Begegnungen. Bei Gott gibt es keine Zufälle, nur von ihm geführte Begegnungen. Im ersten Abschnitt, die ersten 5 Verse, da berichtet Lukas von einer Begegnung in der Gemeinde, nämlich mit Timotheus. Der Paulus und der Silas, die waren unterwegs, jetzt auf ihrer zweiten Reise, also auf Paulus' zweiter Reise, und wollten die Gemeinden besuchen, die Paulus und Barnabas auf der ersten Reise gegründet haben. In Kapitel 14, das hattet ihr alle schon betrachtet, da haben wir gelesen, wie Paulus und Barnabas eben von Ikonion nach Lystra fliehen mussten, weil sie dort Probleme gekriegt haben. Und zuerst, nachdem da eine Heilung von einem Gelähmten passiert ist, sind sie als Götter verehrt worden. Und dann ganz schnell ist die Stimmung aber umgeschlagen und da kamen Juden aus Antiochien und aus Ikonion und haben das Volk aufgestachelt und dann wurde Paulus gesteinigt. Und von dort gingen sie dann nach Derbe und dann, wie es in Kapitel 14, 21 heißt, sie predigten dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern. Ich denke mir, der Paulus, der hat sehr wahrscheinlich sehr gemischte Gefühle gehabt bei dem Gedanken, in diese Städte wieder zurückzukehren. Da hat es so viel Opposition gegeben, so viel Widerstand gegeben, er ist sogar gesteinigt worden. Andererseits sind überall Menschen zum Glauben gekommen, es sind Gemeinden entstanden. Und die Sehnsucht, diese Geschwister wiederzusehen und zu erfahren, wie es um sie steht, wie es am Ende von Kapitel 15 heißt, die war so groß und das war der Grund für diese zweite Reise. Das heißt, Paulus hat sich nicht durch die schmerzhaften Erinnerungen an den Widerstand und an die Schwierigkeiten, die er da gehabt hat und die Verfolgung abhalten lassen. Soweit war diese ganze Reiseroute also geplant und gewollt. Sie haben gesagt, wir gehen diese Gemeinden da besuchen. Was nicht geplant war, was Paulus wahrscheinlich auch nicht wusste, war, dass er in Lystra diesen jungen Mann kennenlernen wird. Und dieser junge Mann, der sollte bis an sein Lebensende einer seiner engsten Mitarbeiter werden, Timotheus. Wer war dieser Timotheus und was wissen wir über ihn? Ich habe das mal ein bisschen zusammengestellt. Hier steht in unserem Text, dass Timotheus ein Jünger war. Jünger, das heißt, dass er gläubig war, aber wie ist er denn zum Glauben gekommen? Das wissen wir nicht. Paulus war ein paar Jahre vorher mit Barnabas dort in Lystra. Und vielleicht hat sich Timotheus während dieses ersten Besuches bekehrt, vielleicht in der Zeit danach durch die Gläubigen dort. Aber ganz sicherlich ist der Besuch von Paulus und Barnabas, die Heilung des Gelähmten, die Steinigung und diese ganze Geschichte, die Predigt von Paulus, das war sicher für eine lange Zeit Gesprächsthema in der Stadt. Und das hat sicherlich den Timotheus früh geprägt. Paulus nennt den Timotheus jetzt an mehreren Stellen seinen Sohn. Das heißt wahrscheinlich, dass Paulus ihn entweder selber zum Glauben geführt hat oder dass er zumindest eine ganz starke Rolle in seiner geistlichen Entwicklung geprägt hat und für ihn zu einem geistlichen Vater geworden ist. Und dann lesen wir, dass in unserem Text hier steht, dass Timotheus eine jüdische Mutter und einen griechischen Vater hatte. Und aus einer anderen Stelle, im 2. Timotheus, haben wir auch die Namen von den beiden, nämlich die Mutter Eunike und die Großmutter Lois sogar. Von dem Vater haben wir keinen Namen. Aber interessant ist, dass die Eunike, die Mutter, offensichtlich einen Nichtjuden, einen Griechen, geheiratet hat und den Timotheus nicht hat beschneiden lassen. Beide spricht dafür, dass sie sich offensichtlich dem griechischen Umfeld ein Stück weit angepasst hat und nicht sehr streng nach dem jüdischen Gesetz gelebt hat. Aber aus dieser Stelle, aus dem 2. Timotheus wissen wir, dass die Heiligen Schriften schon immer eine starke, große Rolle gespielt haben. Also offensichtlich die ganzen äußeren Traditionen nicht so sehr, aber die Heilige Schrift war schon lange für den Timotheus prägend, auch in der Familie im Zentrum. Jetzt wurde Paulus auf diesen jungen Mann aufmerksam und er bemerkte ein großes Potenzial in ihm, obwohl er noch so jung war. Selbst später im 1. Timotheusbrief, den er Paulus viele Jahre später an seinen engen Mitarbeiter Timotheus geschrieben hat, da musste er noch ermahnen, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Das heißt, noch viele Jahre später war er noch jung. Das heißt, hier war er noch sehr jung. Aber Timotheus hatte einen guten Ruf in den Gemeinden in der ganzen Gegend. Und deswegen wollte Paulus ihn auf seine Reisen auch mitnehmen. Dann ist hier ein Vers aus 2. Timotheusbrief, wo eben auch von den Verfolgungen, von den Leiden in Antiochia, in Ikonion und in Lystra die Rede ist. Timotheus hat das mitgekriegt, er hat von Anfang an mitgekriegt, ein Leben in der Nachfolge Jesu, da gibt es Gegenwind, da gibt es Schwierigkeiten. Das war was, was ihn von den ersten Tagen an mitgeprägt hat. Paulus wollte den Timotheus mitnehmen. Er war kein Einzelkämpfer, der Paulus. Der war ein Teamplayer. Der war immer auf der Suche nach Mitarbeitern, nach Leuten in seinem Team, nach Begabten, nach Berufenen, nach hingegebenen Mitarbeitern. Er wusste es aus eigener Erfahrung sehr gut, dass die Ernte groß ist, aber wenige Arbeiter da sind. Und deswegen suchte er immer Leute. Dieses Anliegen von Paulus teilen wir von ganzem Herzen. Wir wissen nicht nur wir für unsere Arbeit, sondern auch ihr hier in der Gemeinde. Es gibt immer einen Mangel an Mitarbeitern. Seit vielen Jahren beten und suchen wir auch nach solchen treuen Mitarbeitern. Und seit wir jetzt wieder seit anderthalb Jahren in Deutschland sind, sind wir viel unterwegs in Gemeinden, in Bibelschulen, auf Konferenzen und reden mit jungen Leuten, mit älteren Leuten und versuchen solche Jungen oder andere Mitarbeiter zu finden. Oft macht es uns ein bisschen betroffen, wenn wir mit den Leuten reden und wir dann als Reaktion kriegen, ach, ist ja toll, was ihr macht, aber für mich wäre das nichts. Ich denke dann immer, warum eigentlich nicht? Und der Timotheus, der war jemand, der relativ schnell dann auch bereit war, den Weg dann auch mitzugehen mit dem Paulus. Wo sind heute die Timotheusse? Wo sind die jungen oder auch älteren Menschen, die die Herausforderungen annehmen? Die Herausforderungen des großen Auftrags und der großen Ernte. Ich möchte euch unseren persönlichen Timotheus als ein kleines Beispiel mal vorstellen. Wer unsere Infos bekommt, der hat sicher auch schon öfters von ihm gelesen. Wir haben ihn damals Tim genannt. Da wusste ich nicht, dass ich mal ihn in der Predigt über Timotheus erwähnen werde. Tim haben wir ihn eigentlich genannt, weil das ähnlich ist zu seinem wirklichen Originalnamen. Aber die Parallele zu Timotheus passt auch. Das ist er. Ein kleiner Mann, ein junger Mann, aber niemand verachte ihn wegen seiner Jugend. Tim ist auch, ist mir jetzt bei der Vorbereitung aufgefallen, hat viele Parallelen zum Timotheus. Ist auch Sohn von einer gläubigen Mutter und einem heidnischen Vater, einem Hindu-Vater. Familie war sehr arm, deswegen wuchs er in einem Kinderheim auf und hat in dem Kinderheim auch viel Leid und Gewalt erlebt. Aber er ist früh zum Glauben gekommen als Teenager und hatte schon ganz früh den Wunsch, seinen Glauben auch anderen mitzuteilen. Und dann ist er losgezogen, ohne Geld und ohne Rückendeckung von irgendeiner Organisation oder Gemeinde oder irgendwas und ist im Glauben einfach, hat sich in einen Bus gesetzt oder in einen Zug gesetzt und ist einfach losgezogen und hat Traktate mitgenommen, hat Traktate verteilt und hat mit Leuten über Jesus gesprochen. Ich habe ihn kennengelernt, als ich mal in der Gemeinde einen Lehrgang gemacht habe, wie man mit Muslimen über Jesus reden kann. Und der Tim, der ist immer wieder auf seinen Reisen dann auch Muslimen begegnet, aber wusste nicht so genau, wie redet man mit denen. Er hat gemerkt, dass die nicht sehr empfänglich sind. Und deswegen war er sehr interessiert an dem Kurs. Und im Rückblick muss ich sagen, das war keine zufällige Begegnung, das war von Gott eingefädelt. Von Gott geführte Begegnung, ein Divine Appointment. Dann hat er auch noch an meinem nächsten Kurs teilgenommen, und begann uns dann alle paar Wochen zu besuchen und kam immer wieder dann abends an und blieb lange und lange und erzählte von seinen Erlebnissen, die er auf seinen Bus- und Zugfahrten gemacht hat und von den Gesprächen, die er hatte und fragte um Rat. Da und da habe ich mit einem Moslem geredet, da kamen wir dran, da wusste ich nicht, wie ich antworten soll. Und das war einer, der unheimlich eifrig war. Und wir haben gemerkt, dass er ein wirklich begabter und mutiger Evangelist ist, der die Herausforderung der unerledigten Aufgabe der Muslime wirklich sieht und annimmt. Dann haben wir ihn eingeladen, zusammen mit unseren beiden erfahreneren Mitarbeitern, mit dem Martin und dem Theo, dann auch mal ins Raja-Gebiet zu reisen und da die gläubigen Rajas in Bibelgeschichten zu unterrichten. Und uns beeindruckten einfach seine Demut, seine demütige Haltung und seine Bereitschaft, diesem verachteten Volk der Rajas einfach auch zu dienen. Und jetzt sind wir wieder in Deutschland und wir haben ihn letztens besucht auf unserer Reise. Und da erzählt er uns, ja, seit du weg bist, habe ich jetzt Kurse besucht bei den Navigatoren, um noch besser ausgerüstet zu sein. Ich wollte noch dazulernen. Das haben wir ihm nicht gesagt, das hat ihm keiner gesagt, das hat er aus eigener Initiative, auf eigene Kosten und alles gemacht. Und als wir ihn jetzt gefragt haben, wie siehst du denn jetzt so deinen weiteren Weg, dann hat er gesagt, ich bin sicher, dass Gott mich berufen hat, langfristig unter den Rajas zu arbeiten. Ob mit euch oder ohne euch ist mir egal, Gott hat mich dazu berufen. Und ich glaube sogar, dass Gott mich dafür geschaffen hat. Und da sage ich, was ist das denn? Wieso denn geschaffen? Er sagt, da guck mich doch mal an. Durch seinen Hindu-Vater, seinen indischen Vater, hat er Gesichtszüge, der sieht aus wie ein Raja, der geht überall als Raja durch. Der hat eine Hautfarbe, wo eigentlich alle sagen, je heller, je besser. Er ist ziemlich dunkel, aber er sagt, ich lobe Gott für meine dunkle Hautfarbe, weil dadurch komme ich besser an die Rajas ran. Und jetzt ist er bereit, zusammen mit unseren Nachfolgern sozusagen, mit Markus und Fiona, langfristig in dem Raja-Gebiet zu arbeiten. Der junge Mann ist für uns ein Segen und ein Geschenk, so wie der Timotheus für Paulus war. Und ich wünsche mir, dass auch durch euch, auch hier in der Gemeinde, in eurem eigenen Leben, solche Timotheusse gefunden werden. Vielleicht habt ihr sie schon gefunden. Vielleicht noch nicht. Dann betet weiter drum. Weil Paulus hat an den Timotheus einen ganz wichtigen Vers geschrieben, im 2. Timotheus 2, Vers 2. Was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Ich nenne das gern, das ist die Kette der Verkündigung. Ja, das ist 4 Stufen. Das fängt an mit mir, mit Paulus. Dann geht es zum Timotheus. Du hast das von mir gehört. Die 3. Stufe ist, befiehl das wiederum treuen Menschen an, die wiederum auch in der Lage sind, es andere zu lehren. Das ist die Kette der Verkündigung. So muss es weitergehen. Und an der Stelle denke ich auch an die Martha natürlich, weil am Freitag hatten wir gebetet, da hat jemand gebetet, Martha war für viele von uns eine Mutter im Glauben. Und das ist diese Kette der Verkündigung. Die Martha ist nicht mehr da, aber die Leute, die von ihr geprägt worden sind, die sind noch da und die sollen es wiederum anderen weitergeben, die wieder in der Lage sind, es anderen weiterzugeben. So geht's weiter und so hat Martha einfach auch über ihren Tod hinaus noch wirklich viel, viel Segen zu bringen. Wie ging es jetzt mit dem Original Timotheus weiter? Ganz beiläufig wird erwähnt, dass Paulus ihn beschnitten hat. Warum jetzt? Wegen der Juden steht da. Und das ist jetzt eine merkwürdige Sache. Was bedeutet das? Wir hatten noch gerade in Apostelgeschichte 15 diese große Debatte um die Beschneidung, wo sie sich endlich dann alle geeinigt haben, nein, Beschneidung ist nicht nötig, müsst ihr nicht machen. Dann haben sie den Brief geschrieben. Handelt hier der Paulus entgegen den Beschlüssen, die gerade erst gefasst worden sind? Widerspricht er sich da selber? Jetzt kommen wieder die Bibelkritiker auf den Plan, die sagen, seht ihr mal, da ist ein Widerspruch in der Bibel, da sind Fehler in der Bibel. Schließlich schreibt Paulus doch selber in Galater 2, dass er den Titus nicht habe beschneiden lassen. Ja? Und in Galater ist er ja ganz, ganz wild dahinterher, bloß keine Beschneidung. Warum beschneidet er hier den Timotheus? Titus war ein echter Grieche, ein voller Grieche mit 2 griechischen Elternteilen, der war reiner Heide. Der Timotheus hatte eine jüdische Mutter. Und damit war er zumindest, also hatte er einen jüdischen Hintergrund. Es wird oft gesagt, dass die Mutter bei den Juden die Religion und auch die Zugehörigkeit zum jüdischen Volk bestimmt. Das stimmt, aber das ist eigentlich eine spätere Tradition, die kam erst später, aber vielleicht war die auch schon zu neutestamentlichen Zeiten da. Ist auch egal. Jedenfalls hat der Timotheus eben auch jüdische Wurzeln. Er hätte beschnitten sein müssen oder wenigstens können. Und weshalb war der Paulus beim Titus so sehr dagegen? Weil er gesagt hat, die Beschneidung ist nicht heilsnotwendig. Ihr braucht die Beschneidung nicht, um gerettet zu werden. Und ein Heide muss nicht erst das ganze Gesetz von Mose halten, um gerettet zu werden. Aber bei Timotheus war es halt anders. Da ging es jetzt nicht um eine Beschneidung, um Punkte bei Gott zu sammeln und um gerettet zu werden, sondern da ging es um was ganz Praktisches. Der Paulus, der war unterwegs und hat viel Kontakt zu Juden gehabt. Und hat immer zuerst, erster Anlaufpunkt war immer die Synagoge. Das waren immer jüdische Gruppen. Und wenn er da jetzt mit jemandem, der von einer jüdischen Mutter herkommt, kommt und der war nicht beschnitten, dann wäre er als ein abtrünniger Jude oder sonst irgendwas gesehen worden. Und dann hätte es darüber Debatten gegeben, die vom Eigentlichen, was Paulus sagen wollte, abgelenkt hätten. Und da hat Paulus gesagt, also um den Gedöns zu entgehen, machen wir jetzt die Beschneidung, dann können wir uns aufs Wesentliche konzentrieren. Der Paulus, der war nämlich nicht nur ein brillanter Theologe, als der ja überall bekannt ist, der war nämlich auch ein sehr pragmatischer Missionar, der sich gesagt hat, okay, was dient dem Auftrag und was lenkt davon ab? Ihm ging es darum, dass die Leute die Wahrheit in Jesus erkennen, ohne durch irgendwelche oberflächlichen Äußerlichkeiten abgelenkt zu werden. Dann in 1. Korinther 9 schreibt er eben diesen Vers hier. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Im heidnischen Umfeld passt er sich kulturell den Heiden an, im jüdischen Umfeld passt er sich kulturell den Juden an, aber er macht hier keine Abstriche an seiner Überzeugung, dass die Beschneidung nicht heilsnotwendig ist. In dem Fall war es eine kulturelle Geschichte. Jetzt zieht Paulus also mit Silas und dem Timotheus weiter, besucht die Gemeinden und teilt ihnen die Beschlüsse der Apostel mit. Und dadurch wachsen die Gemeinden in die Tiefe und in die Breite. Die Gemeinden werden gestärkt, heißt es hier, und sie wurden zahlreich. Das ist immer ein Zweiklang. Gemeindewachstum ist immer Quantität und Qualität. Und es gibt, auf beiden Seiten kann man vom Pferd runterfallen. Die einen, die betonen nur die Tiefe und wir sind das kleine Häuflein und bleiben das kleine Häuflein. Und die anderen betonen nur die Masse und da mangelt es an Qualität. Und ich denke, ein biblisches Gemeindewachstum hat immer beide Aspekte im Blick. Es muss in die Tiefe und in die Breite gehen. Also das Zusammentreffen mit dem Timotheus in der Gemeinde von Lystra war jetzt die erste von Gott geführte Begegnung in unserem Text, aber es kommen noch weitere. Die zweite Begegnung ist eine Begegnung im Traum mit dem mazedonischen Mann. Und die nächsten Verse, die sind jetzt ein bisschen verwirrend, wenn ihr wie ich euch nicht so gut in der kleinasiatischen Geografie auskennt. Deshalb gucken wir uns das jetzt mal auf einer Karte an. Ich hoffe, das kann man sehen. Also, der Paulus kam von Antiochien in Syrien, kam dann hier rüber nach Lystra und nach Derbe. Und dann zogen sie weiter in dieselbe Richtung durch die Gegenden Phrygien und Galatien hier. Und der Grund dafür klingt ja jetzt merkwürdig. Da heißt es, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Also, Phrygien und Galatien, wo haben wir es? Das war okay, da durften sie durchziehen. Asien, gab es ein Kreuz, da durften sie nicht durch. Also sie sind dann praktisch hier so nördlich oder nordöstlich sogar dann weitergezogen. Der Heilige Geist verwehrte, das Wort zu predigen. Manchmal kommt sowas auch vor. Nicht, weil es am Wort irgendwie Probleme gibt, sondern es war halt nicht der richtige Ort oder die richtige Zeit. Interessanterweise, wenn wir später weiterlesen in der Apostelgeschichte, auf der dritten Missionsreise, da kommt der Paulus in die Provinz nach Asien, da kommt er hier nach Ephesus. Ja? Da kommt er dann von hier aus durch. Aber jetzt war es noch nicht an der Zeit. Jetzt gab es erstmal eine andere Reiseroute. Und im nächsten Vers wiederholt sich dann das Ganze nochmal. Diesmal versuchten sie nach Norden zu ziehen, nach Bithynien, an der Küste des Schwarzen Meeres, da ganz im Norden. Und da durften sie wieder nicht durch und sie sollten nach Mysien. Also es gab ständig irgendwelche Umleitungen. Wieder hatte der Heilige Geist was dagegen mit Bithynien. Hier wird der Heilige Geist übrigens an der Stelle, an eins der wenigen Stellen im Neuen Testament, Geist Jesu genannt. Und da gibt es jetzt wieder Leute, die da alles Mögliche reinlesen. Ich denke, das ist da überhaupt nicht angebracht, weil der Zusammenhang gerade dieser Verse bedeutet, da ist der Geist Jesu, hier ist der Heilige Geist. Das ist der gleiche Geist, der die leitet. Und das Entscheidende ist, dass es eben der Heilige Geist ist, der die Reisegruppe hier leitet. Hier ist der Heilige Geist die Hauptperson, Hauptdarsteller in dem ganzen Drama und nicht die Apostel. Die haben nämlich keine Ahnung, geht es jetzt rechts oder links. Wie konnte jetzt Paulus wissen, was der Heilige Geist überhaupt wollte? War das eine Vision? War das ein Traum? Wie hat der Heilige Geist da geredet? War das eine innere Gewissheit oder eine prophetische Aussage? Wir wissen es nicht, es steht nicht da, aber wir wissen, dass Paulus die Führung des Geistes erkannt hat. Der Heilige Geist kann auf unterschiedliche Arten und Weisen reden, aber Tatsache ist, dass wir dem Geist auch den Raum geben müssen, dass er uns leitet und offen sein sollen für sein Führen. Wir sind ja jetzt auch in der Umstellungszeit, in der Frage, wo es bei uns hergeht, links rum, rechts rum, nach Norden oder Westen oder geradeaus. Und da ist uns immer wieder in den letzten Wochen ein Vers gekommen, nämlich Sprüche 3, Vers 5 und 6. Das ist mein Konfirmationsvers. Der begleitet mich schon viele, viele Jahre. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Das bedeutet natürlich nicht, dass man Verstand komplett ausschalten sollte. Ich habe das mir in anderen Übersetzungen auch nachgelesen. In einem Urtext, da heißt es eigentlich, das sind zwei verschiedene Wörter. Hier bei Luther sind beides verlassen, aber eigentlich heißt es, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Stützen. Ja, das ist der Punkt. Unser Verstand ist von Gott gegeben und der ist gut, aber der darf nicht zum Fundament werden, auf das wir unser ganzes Leben und alle Entscheidungen drauf stützen. Der Verstand ist nicht das Maß aller Dinge, weil manchmal verlangt Gott von uns Sachen, die nach Verstandesmaßstäben unvernünftig sind. Ich weiß noch, als wir ausgereist sind damals, haben uns Leute aus der eigenen Familie gesagt, das ist unverantwortlich und unvernünftig. Als Markus und Fiona ausgereist sind, wurde ihnen in der Gemeinde gesagt, warum schmeißt ihr euer Leben weg? Ich denke, es kommt darauf an, dass wir eben in erster Linie auf Gott vertrauen und dann eben, wenn wir merken, dass Gott uns in eine bestimmte Richtung führt, dann auch mal bereit sind, Dinge zu tun, die nach menschlichen Maßstäben unvernünftig sind. Und dass wir Gott kindlich vertrauen, dass er uns führt und dass wir ihm auch erlauben, unsere Pläne mal durcheinander zu bringen und zu durchkreuzen, wenn das nötig ist. Paulus war dazu bereit. Er erfuhr, wie Gott ihn ganz konkret geleitet hat. Und er hat wahrscheinlich, also ich stelle mir vor, wenn ich Teammitglied bei Paulus damals gewesen wäre, gesagt hätte, also was ist denn jetzt, rechtsrum, linksrum, gestern hast du noch gesagt hierher, morgen heißt es daher, da hätte ich irgendwann gefragt, also weißt du überhaupt selber, was du willst? Aber Paulus war da halt cool genug, das zu sagen und zu sagen, okay, wir verlassen uns auf Gottes Führung bei der ganzen Sache. Nach so vielen geschlossenen Türen denke ich mal, dass dieses kleine Team ziemlich verwirrt und vielleicht auch ziemlich frustriert in Troas ankam. Der Timotheus ist mit voller Pulle da jetzt mitgezogen, wow, mit dem großen Paulus, jetzt wird überall gepredigt, überall passieren Wunder und entstehen Gemeinden und nichts war. Die waren wahrscheinlich Wochen unterwegs und nirgendwo gepredigt und überall nur, nee, hier geht's nicht her und da geht's auch nicht her. Und die haben sich wahrscheinlich ziemlich gewundert und kamen dann in Troas an. Aber Gott lässt ehrliches Fragen nach seinem Willen nie lange unbeantwortet. Und endlich in der Nacht kommt dann die lang ersehnte Antwort. Da kommt die nächste von Gott geführte Begegnung, diesmal in einem Traum oder in einer Vision. Jetzt nach all den geschlossenen Türen gehen endlich Türen auf, aber in eine andere Richtung. Nämlich nicht nach Asien und Bithynien, sondern nach Mazedonien. Mazedonien war eine Gegend, die unter Philipp und seinem Sohn, berühmteren Sohn Alexander dem Großen, ein Weltreich war, ein riesiges Imperium. Später unter den Römern ist es zu einer römischen Provinz geworden und es lag an wichtigen Haupthandelsstraßen, also war eine strategisch wichtige Stadt. Jetzt sieht der Paulus diesen Mann im Traum, der sagt, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Komm herüber zu dieser unerreichten Volksgruppe der Mazedonier und hilf uns. Wir haben noch keinen, der gläubig ist, wir haben noch keinen, der uns das Evangelium sagt, komm, wir brauchen das. So eine konkrete Aufforderung wünsche ich mir auch mal. Das ist eine tolle Berufung. Gott beruft manchmal so, aber manchmal auch ein bisschen langfristiger oder komplizierter. Aber Paulus wusste jetzt eigentlich ganz genau, wo es lang geht. Aber was macht er? Offensichtlich ruft er erstmal ein Teamtreffen zusammen. Vers 10 steht nämlich wörtlich, wir kamen zu dem Schluss. Und aus den Worten sehen wir zwei Dinge. Das eine ist, wir, jetzt plötzlich ist Lukas dabei, der Schreiber der Apostelgeschichte. Das ist der erste sogenannte Wir-Bericht in der Apostelgeschichte, wo jetzt Lukas plötzlich, der war wahrscheinlich da gerade in Troas, da ist er zu der ganzen Truppe dazugestoßen, wo er herkam, wer er ist, weiß man nicht. Aber plötzlich sagt er, ich war jetzt auch mit in dem Team dabei. Und ich bin Augenzeuge von all dem, was jetzt passiert. Und das Zweite ist, zum Schluss kommen bedeutet eine Entscheidung nach gründlicher Überlegung und Abwägen von Für und Wider in der Diskussion. Das heißt, die haben darüber geredet. Der Paulus hat nicht gesagt, so Leute, ich weiß jetzt, wo es hingeht, packt eure Sachen, wir gehen. Sondern der Paulus hat gesagt, hier, ich habe gerade die Vision gehabt, was haltet denn ihr davon? Und wir schlossen dann, dass Gott uns beruft, dass wir in Mazedonien das Evangelium verkündigen sollen. Das heißt, der Paulus war ein guter Teamleiter. Der hat seine Leute nicht einfach mit einer einsam getroffenen Entscheidung konfrontiert und gesagt, so, hier habt ihr's und jetzt machen wir das so, sondern er hat sie mit in den Prozess mit einbezogen. Und da sehen wir wieder den Teamplayer, den Paulus, der gut im Team gearbeitet hat. Und wir sehen eben auch, dass eine Sensibilität für Gottes Führung kein Widerspruch zu vernünftiger Überlegung ist. Sie haben darüber geredet und sie hätten ja auch sagen können, nee, wir sehen das nicht so. So, was ist jetzt das Ergebnis dieser Teamsitzung? Obwohl der Mann ja nur zu Paulus gesprochen hat, der hat gesagt, komm herüber, nicht kommt herüber. Ja, der hat gesagt, komm herüber und hilf uns. Haben sie alle gesagt, okay, wir sind ein Team, das gehört, das geht uns alle an. Wir gehen jetzt dahin, das ist unsere Berufung und auch unsere Vision. Und dann eins der coolsten Worte in dem ganzen Bericht finde ich, das sofort oder sogleich. Sofort, dann haben sie keine Zeit mehr verloren. So lange sind sie jetzt rumgegurkt und haben nicht gewusst, wohin. Und jetzt packen sie sofort die Sachen und gehen gleich aufs erste Schiff nach Mazedonien rüber. Das ist prompter Gehorsam und ich wünschte mir oft, wir wären auch so flott mit dem Umsetzen von dem, was wir als Gottes Willen erkannt haben. Vielleicht steht ja hier auch manch einer vor wichtigen Entscheidungen. Das kann die Mitarbeit in der Gemeinde betreffen oder das kann vielleicht ein wichtiges, lange aufgeschobenes Gespräch oder ein E-Mail oder ein Brief oder was betreffen. Oder irgendeine sehr weitreichende andere Entscheidung. wenn ihr noch in der Phase der verschlossenen Türen und der Umwege seid, dann betet weiter und ringt um Klarheit, bis ihr die Antwort bekommt. Aber vielleicht wissen wir auch schon ganz genau, was Gott eigentlich will. Aber wir haben uns noch nicht dazu aufgerafft, es auch umzusetzen. Dann möchte ich euch ermutigen, wirklich aus diesem Sofort hier zu lernen. Und nicht weiter aufzuschieben, sondern am besten heute noch irgendwie was festzumachen. Weil durch diesen prompten Gehorsam hier ist schließlich das Evangelium nach Europa gekommen, wovon wir heute noch profitieren. Was für ein Segen bis heute durch diese von Gott geführte Begegnung, diesen Ruf durch diesen mazedonischen Mann. Das war der erste Schritt zu all den unerreichten Völkern Europas, wo die alten Germanen und unsere Vorfahren auch dazugehören. Jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt, der letzten Begegnung, die Begegnung am Fluss mit Lydia. Das Team begibt sich jetzt auf eine mehrtägige Reise, die größte Strecke davon mit dem Schiff, bis sie dann nach einigen Tagen in Philippi ankommen. Philippi war seit 100 Jahren eine römische Kolonie, das heißt von Veteranen aus der römischen Armee besiedelt hauptsächlich und dadurch mehr römisch als griechisch geprägt. War für Paulus auch was Neues, dass er mal so in einem römischen Umfeld war und nicht wie er bisher in Kleinasien das mehr kannte, aus der griechischen Kultur kommt. Und jetzt ist der erste Anlaufpunkt für den Paulus wieder die jüdische Gemeinde. Er hört sich um, wo treffen die sich denn? Und dann heißt es da am Fluss. Es steht zwar nicht ausdrücklich im Text, aber man kriegt den Eindruck, da gab es nicht viele Juden. Die treffen sich da irgendwo am Fluss und da ist auch nur von Frauen die Rede. Das muss nicht, aber kann heißen, dass es gar nicht genug Männer gab. Man braucht 10 jüdische Männer für einen Synagogengottesdienst und vielleicht gab es da nicht genug und dann haben sich halt die Frauen da irgendwo am Fluss getroffen, vor den Stadtmauern. Warum treffen die sich am Fluss? Die Juden brauchen halt für ihre Reinheitsgebote und so brauchen sie Wasser und deswegen liegt es nahe, dass sie sich da am Fluss treffen. Jetzt setzt der Paulus sich dahin mit seinem Team und sie erzählen denen von Jesus, dem Messias. Und von den Frauen, die dazuhören, wird eine näher beschrieben und das ist die Lydia. Die Lydia, die kommt aus Thyatira. Das ist eine Stadt in der Provinz Asien, heutigen Westtürkei. Fällt euch was auf? Provinz Asien. Ja? Das ist das Gebiet, wo es vorher hieß, da gehst du nicht hin. Er sollte schon eine Frau aus Asien treffen, aber nicht in Asien, sondern in Philippien. Gott hat seinen Zeitplan. Und Thyatira wird von Gott auch nicht vergessen. Weil später entsteht eine Gemeinde. Wir kennen die Stadt aus den Sendschreiben der Offenbarung. Da gibt es eine Gemeinde. Und vielleicht hat Lydia was mit der Gemeinde zu tun, wer weiß. Aber Gott hat seinen Zeitplan. Der hat erstmal gesagt, nicht nach Asien, ihr sollt da jemanden treffen, aber von dort und so. Das geht manchmal ein bisschen krumme Wege, aber in Gottes Augen ist das immer genau richtig. Dann wird die Lydia hier gottesfürchtig genannt. Das heißt, obwohl sie eigentlich eine ethnische Griechin ist, glaubt sie an den Gott Israels. Ist also eine sogenannte Proselytin. Und sie war Geschäftsfrau. Sie war also nicht Heimchen am Herd, sondern sie handelte kräftig mit Purpurstoffen und war entsprechend wohlhabend wahrscheinlich, weil Purpurstoffe waren ein Luxusartikel und teuer. Wahrscheinlich ist sie Witwe, weil von ihrem Mann ist nirgendwo die Rede und sie fungiert so als der Haushaltsvorstand. Sie lädt die Leute ein ins Haus und bei ihr läuft alles, also wahrscheinlich gab es ihren Mann nicht mehr. Also Lydia war offensichtlich von Gott vorbereitet und diese Begegnung, auch die Begegnung am Fluss hier, war nicht zufällig. Also hat Gott Paulus hier zu jemandem geführt, der wie so eine reife Frucht nur darauf gewartet hat, gepflückt zu werden. Das nächste, Divine Appointment sozusagen. Und da ist jetzt ein ähnliches Muster zu sehen, wie wir es bei Jesus haben, als Jesus seine Jünger ausschickt, um das Reich Gottes zu verkündigen. Da steht in Lukas 10, wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst, Friede sei diesem Haus. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. In der Missionswissenschaft spricht man oft von diesem Ausdruck Kind des Friedens. Das sind die Leute, die Gott schon vorbereitet hat, dass sie bereit sind, wie so eine reife Frucht einfach, dass sie bereit sind, das Evangelium auch aufzunehmen. Das Evangelium ist eine gute Botschaft für alle die, die vorbereitet sind und die es hören wollen. Aber es gibt viele andere, das wisst ihr alle, die sich nicht interessieren, die es ablehnen oder sich darüber lustig machen. Jeder, der schon mal beim Bibelbus dabei war oder bei sonstigen Aktionen irgendwo in der Fußgängerzone, weiß, dass die große Mehrheit der Leute offensichtlich kein Interesse hat. Und deswegen ist es ganz wichtig, einen Samen wirklich breit auszustreuen, um dann zu sehen, wo geht's auf. Vieles wird nicht aufgehen, aber das, was auf guten Boden fällt, das wird aufgehen und wird Frucht bringen. Ein Freund von uns, der viel Erfahrung mit Muslimen hat, lange, lange Jahrzehnte, der hat gesagt, unseren Muslimen ist es so, dass wahrscheinlich nur 10% überhaupt offen für geistliche Gespräche und Gedanken sind. Und von denen noch mal viel weniger, die solche Kinder des Friedens sind, die dann auch bereit sind, Jesus anzunehmen. Und deswegen muss man so breit streuen. Aber ich denke, inzwischen in Deutschland ist das wahrscheinlich gar nicht so anders. Also wenn es da mal 10% sind, die überhaupt für geistliche Dinge offen sind. Da muss man durch viele, viele Kieselsteine durchsieben, bis man mal so eine Perle findet, wo man sagt, wow, das ist so ein Kind des Friedens. Da hat Gott was vorbereitet. Der Herr öffnete ihr das Herz. Wir können noch so gut diskutieren und argumentieren, das ist alles nur Ausstreuen von Samen. Aber damit der Same aufgeht und Frucht bringt, da braucht es mehr als gute Argumente. Da muss Gott eingreifen und das Herz öffnen. Lydia ist so ein Kind des Friedens, die Botschaft sofort bereitwillig aufnimmt, aber nicht nur das, sie nimmt sie auf und behält sie nicht für sich, sondern sie öffnet gleich ihr Haus und sagt so, jetzt das müsst ihr meinem ganzen Haushalt erzählen und müsst es auch gleich und bleibt auch gleich bei mir. Wir wissen nicht, wie viele Leute in ihrem Haushalt waren und wer das alles war und wie das alles genau aussieht. Aber was wir wissen ist, dass dieses Haus von der Lydia die Kernzelle von der Gemeinde war, die jahrzehntelang noch bestanden hat. Wir haben den Philipperbrief heute noch in der Bibel. Das ist die Gemeinde, die dann auch Paulus sehr eng unterstützt hat. Und der Philipperbrief ist bekannt für die Freude. Das ist eine freudige Gemeinde, eine lebendige Gemeinde. Und die hat hier ihren Anfang gehabt. Jetzt steht hier, kommt in mein Haus und bleibt da und sie nötigte uns. Warum muss ich bei diesen Worten wieder an die Martha denken? Die Lydia, die war wohl ein ähnlicher Charakter wie die Martha. Ja, kommt, kommt rein, bleibt hier, esst noch was. Aktiv, ergreift die Initiative hier. Eine Gastfreundschaft, die nicht zögerlich kommt, die nicht aufgesetzt ist, sondern die völlig selbstverständlich ist. Und man musste sich also mehrfach bei der Martha entschuldigen, wenn man mal nicht gekommen ist. Und sie nötigte uns. Martha war auch sehr überzeugend, wenn sie einen eingeladen hat. Und da konnte man wirklich schlecht ablehnen. Die Lydia war anscheinend ein ähnlicher Typ. Lydias ganze Familie kam zum Glauben und wurde gleich getauft. Und sofort entsteht eine Hausgemeinde. Das ist der Traum eines jeden Gemeindegründers. Leider gibt uns Lukas von diesem wunderbaren Vorgang nur eine ganz knappe Zusammenfassung. Er hat nicht gesagt, wie das alles passiert ist, was der Paulus gepredigt hat, wie das funktioniert. Gerne würde ich da ein paar Details darüber wissen. Aber vielleicht wollte Gott auch gerade das nicht, dass man da dann die Details nimmt und sagt, ah, da haben wir eine Methode. Wenn wir das jetzt so machen, dann funktioniert es immer so. Es bleibt ein Geheimnis, wie Gottes Reich wächst und sich ausbreitet. Aber was wir lernen können aus unserem Text, ist, dass es zweierlei dafür braucht. Das eine ist Menschen, die sich gehorsam auf den Weg machen und die sensibel für Gottes Führung sind. Und das andere ist Gott, der leitet und der im Hintergrund die Fäden zieht, sodass die Frucht wachsen kann. Bei Gott gibt es keine Zufälle, sondern nur von ihm geführte Begegnungen. Unter dem Aspekt haben wir uns heute den Text angeguckt und wir haben gesehen, dass Paulus und sein Team von Gott in verschiedene Begegnungen reingeführt wurden. In die Begegnung mit Timotheus in der Gemeinde, in die Begegnung mit dem mazedonischen Mann im Traum und in die Begegnung mit Lydia am Fluss. Ich denke, der Paulus, der konnte sich während seiner Reise, als er noch unterwegs war, wahrscheinlich auch nicht wirklich einen Reim drauf machen. Aber aus Gottes Perspektive war alles genau so richtig. Die Leute an dem Ort zu dem Zeitpunkt. Und wir als Beobachter dann aus großem Abstand können nur dankbar staunen, wie damals das Evangelium dann den Sprung nach Europa geschafft hat. Und das wünsche ich mir und euch auch, dass auch wir immer wieder solche von Gott geführten Begegnungen haben und dass wir Kinder des Friedens treffen, die von Gott vorbereitet sind und wir das merken können. Und dass wir auch sensibel sind für Gottes Führung, uns danach ausstrecken, darum ringen und wenn wir so dann wissen, auch wirklich mit promptem Gehorsam sofort reagieren. Amen. Amen.